Ikigan Roku Nummer 36. Chosa macht einen Spaziergang. Eines Tages machte Chosa einen Spaziergang. Als er zum Tor zurückkam, sagte der oberste Mönch: Osho, wo bist du herumgeschlendert? Chosa sagte: Ich komme von einem Spaziergang durch die Hügel. Der oberste Mönch sagte: Wo bist du gewesen? Chosa sagte: Zuerst folgte ich den duftenden Gräsern und nun bin ich zurückgekommen auf der Suche nach den fallenden Blüten. Der oberste Mönch sagte: Du bist voller Frühling. Chosa sagte: Besser als der Herbsttau, der auf die Lotusblätter fällt. Secho sagte: Danke für deine Antwort. Die Welt ohne eine Spur von Staub. Welches Menschenaugen sind nicht geöffnet? Erst den duftenden Gräsern folgend, zurückkommend auf der Suche nach fallenden Blüten. Der schlanke Storch sitzt im winterlichen Baum. Ein verrückter Affe kreischt auf den uralten Höhen. Choshas ewiges Ziel. Ah. Könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Ganz triviale Sachen eigentlich. Chosa macht einen Spaziergang, kommt wieder zurück. Der oberste Mönch erwartet ihn am Tor und fragt: Ah, was hast du gemacht? Ich bin durch die Hügel gegangen. Und wo bist du gewesen? Ja, ich bin erst den duftenden Gräsern hinterher gegangen und dann habe ich nach feinen Blüten gesucht. Ist ja voll in Frühlingsstimmung. Besser als der Herbsttau, der auf die Lotusblätter fällt. Wenn wir das als Koan bekommen, müssen wir das natürlich entsetzlich kompliziert machen. Wo bist du herumgeschlendert? Was bedeutet das? Also sowas Triviales kann man ja nicht fragen. Wo bist du rumgelaufen? Also nicht, wenn man der Meister eines Klosters, der Abt ist, und der oberste Mönch, müssen schon etwas wichtigere Themen haben. Also kann sich diese Frage nicht darauf beziehen, wo er jetzt gerade gewesen ist, sondern was seine wahre Herkunft ist. Wo er geistig war. Von welcher geistigen Ebene kommst du? Ja, viel interessanter. Ich komme von einem Spaziergang durch die Hügel. Damit kann man auch irgendwas machen. Was sind denn die Hügel? Was ist bestimmt metaphorisch gemeint? Er wird nicht einfach erzählen, dass er durch die Hügel gegangen ist. Die Hügel sind das, was in seinem Geist passiert. Die Schwingungen seines Geistes. Sein Geist ist nicht unbewegt. Ich hatte einen hügeligen Weg. Es war schwer. Schwer für meinen Geist. Mal ging es gut, ging es wieder runter, ging es wieder schwierig. Ein Spaziergang durch die Hügel. Und der oberste Mönch fragt: Wo bist du gewesen? Was ist dein wahrer Ort? Wo bist du wirklich? Wenn dein Körper irgendwo durch die Gegend läuft, wo bist du dann wirklich? Bist du da, wo dein Körper ist? Wo bist du jetzt? Wenn ich dich nach der Vergangenheit frage und wir gute Zen-Menschen sind, dann erzähle ich doch nicht, ich war da und da. Viel zu trivial. In Wirklichkeit bin ich doch immer hier und jetzt. kann nicht irgendwo anders gewesen sein. Drück das mal aus. Sag mal, wie befreit du bist, Meister. Tosha sagt, zuerst folgte ich den duftenden Gräsern und nun bin ich zurückgekommen auf der Suche nach den fallenden Blüten. Duftende Gräser, fallende Blüten. Fallende Blüten. Meine Blüten sind Vergänglichkeit. Kennt man als Buddhist. Ganz wichtig. Alles ist vergänglich. Fallende Blüten. Der oberste Mönch sagt, du bist voller Frühling. Voller Frühling. Das ist triviales. Natürlich spricht er von Erleuchtung. Du hast eine tiefe Erfahrung gemacht. Oder ist ein Tadel. Du hängst am Frühling. Tosha sagte besser als der Herbsttau, der auf die Lotusblätter fällt. Wieso besser? Keine Ahnung. Die Welt ohne eine Spur von Staub. Welches Menschenaugen sind nicht geöffnet? Wenn wir dieses Koran lesen und überlegen, was richtige Antworten sein könnten, worum es wirklich geht, dann sind unsere Augen nicht geöffnet. Dann nehmen wir eine total einfache Geschichte eigentlich und machen sie unendlich kompliziert. Korans sind nicht deswegen schwierig, weil sie irgendwelche wirklichen Komplikationen enthalten würden. Korans sind einfach unglaublich einfach. Und richtige Koran-Antworten stehen eigentlich nur aus Weglassen und nichts dazu schieben. Welches Menschenaugen sind nicht geöffnet? Wir sind davon überzeugt, dass wir nicht wissen, worüber diese beiden Worte reden. Was damit im Frühling gemeint ist, mit dem Spaziergang, wo er wirklich gewesen ist, verstehen wir nicht. Unsere Augen sind nicht geöffnet. Davon sind wir fest überzeugt. Dieser Meister aus der Vergangenheit, aus dem alten China und der oberste Mönch, ihre Augen sind vielleicht geöffnet. Aber unsere nicht. Deswegen können wir auch nicht verstehen, worum es geht. Und weil wir das nicht verstehen konnten, können wir dieses Koran auch nicht bearbeiten. Ich weiß doch nicht, was da los ist. Ich war nicht dabei. Wo soll ich das wissen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wovon die reden. Keine Ahnung, was die meinen. Was bedeutet, zuerst folgte die duftenden Gräsern. Was bedeutet, du bist voller Frühling. Das heißt, das Problem bei Koans, aber nicht nur bei Koans, sondern in unserer alltäglichen Wirklichkeit, ist nicht, dass wir mit etwas konfrontiert wären, dem wir nicht gewachsen sind, für das wir nicht vollständig vorbereitet sind, 100%, sondern das Problem ist, dass wir zu gut vorbereitet sind und dass wir diese Leerheit mit Doppel-E nicht zulassen können. Wenn wir hier sitzen und so eine wunderbare Gelegenheit hatten, durch dieses sehr heiße Wochenende, mal die verschiedenen Weltenbereiche wahrzunehmen, im Stereo-Sound, Höllengeister bei der Arbeit, dann haben wir die Möglichkeit, sehr deutlich wahrzunehmen, was da eigentlich passiert. Dass es da draußen erstmal nur Geschrei gibt. Und irgendwann fangen wir an, uns dafür zu interessieren. Was ist da eigentlich los? Es wird ja immer lauter. Es entwickelt eine gewisse Dynamik. Wieso holt jemand die Polizei? Ah, jetzt kommt die Polizei. Was machen die jetzt? Vielleicht gibt es einen Schusswechsel. Ganz schön gefährlich. Warum schreien die ganze Zeit? Warum müssen die ganze Zeit schreien? Gibt es keine Telefone? Das heißt, das ist genau der Übergang, wenn ich zu dem, was da einfach nur ist, lautes Geschrei, anfange, etwas hinzufügen zu müssen, weil ich damit nicht klarkomme. Das ist Geschrei und ich muss es irgendwie einsortieren. Ich kann es nicht einfach so lassen, die schreien halt. Ja. Warum auch immer. Kann mir vollkommen egal sein. Aber in dem Moment, wo es um mich geht, und ich das auf mich beziehe, dann brauche ich einen Weg, mir das Ganze zu erklären, warum die schreien. Weil wenn ich so etwas habe, wenn ich eine Erklärung habe, dann habe ich ein Modell. Und wenn ich ein Modell habe, dann ist das ein Hebel, um mit der Welt umzugehen. Ohne Modell geht das nicht. Also einfach zu akzeptieren, dass da irgendetwas Chaotisches passiert, was ich überhaupt nicht beeinflussen kann, fühlt sich für mein Ego beängstigend an. Also muss ich diese Lücke mit irgendetwas ausfüllen. Und deswegen lasse ich diese Lücke nicht bestehen, sondern fülle das mit Kit aus meinen Erfahrungen an. Das heißt, ich habe Sachen in der Vergangenheit gelernt und ich versuche die jetzt einfach daraufhin abzuklopfen, ob die passen. Wenn ich mit irgendeiner Situation, mit irgendeinem Ereignis eine bestimmte Erfahrung verknüpfe, keine Ahnung, bellender Hund, der danach beißt, dann ist diese Verknüpfung sofort da. Der nächste Hund der Welt ist auch einer, der beißt. Vollkommen klar. Und das funktioniert automatisch sofort. Im Fall des bellenden Hundes und des Beißens ist das nicht so problematisch, weil das ist sehr offensichtlich, dieser Zusammenhang. Und das kann man sich auch bewusst machen. Und vielleicht, wenn jemand fragt, warum hast du eigentlich Angst vor Hunden, würdest du das vielleicht auch sagen. Ich bin mal von einem, als ich klein war, von so einem bellenden Hund gebissen worden und seitdem bin ich lieber vorsichtig. Auch wenn ich weiß, dass er nichts tut und nur spielen will. Wenn ich das weiß, ist das nicht so erheblich. Das ist, macht mich dann immer noch etwas unfrei vielleicht, aber ich weiß es und ich kann irgendwie damit umgehen. Was mich wirklich unfrei macht, ist, wenn dieser Prozess passiert, ohne dass ich ihn wahrnehme. Das heißt, wenn ich mit einer Situation konfrontiert werde, die an sich nichts enthält für sich und ich sofort diese Bedeutung hineinschieben muss und ich nehme eine Bedeutung, die für mich passt. Die anderen Sachen habe ich nämlich vergessen. Das sind die Sachen, die in meinem Speicher zur Verfügung stehen und davon kriege ich irgendetwas raus, was am besten passt. Je öfter ich das mache, desto mehr verfestigt sich diese Verbindung zwischen solchen Dingen. Das heißt, wenn ich nochmal einer Situation begegne, die Ähnlichkeit damit hat, werde ich sie wieder so ergänzen. Ich werde wieder so erklären. Das ist das, was eigentlich Karma ausmacht. Karma heißt eigentlich nur unbewusste Verkettungen zwischen Ereignissen und dem, was ich dazu erfinde, akzeptieren und verfestigen durch Wiederholung. Das erste Mal ist in jeder Richtung noch gleich leicht oder gleich schwierig. Wenn ich irgendeinen Impuls habe und ich bin in Bezug auf diesen Impuls, keine Ahnung, ein Schrei oder sowas, noch vollkommen leer, dann ist das erstmal nur ein Schrei. Und auch dann muss ich diese Leerheit irgendwie füllen, wenn das für mich eine Bedeutung hat. Aber dann sind alle Richtungen gleich gut. Oder gleich einfach zu begehen. Das könnte bei mir Neugier auslösen. Was ist da los? Ich könnte vielleicht diesen Schrei auch angenehm finden. Oder ich könnte ihn bedrohlich finden. Als ersten Impuls. Das muss man trennen zwischen dem Primärereignis, was man die erste Wahrnehmung nennt. Ja. Nur ein Geräusch. Sobald ich das auf mich beziehe und mir überlege, was hat dieses Geräusch mit mir zu tun, was bedeutet es für mich, dann beginne ich eine Beziehung dazu aufzunehmen und dann muss ich ein Modell schaffen, wie ich damit umgehen kann. Also entweder ist das für mich bedrohlich. Früher haben wir das hier extensiv gemacht, als wir noch die guten alten japanischen Regeln hatten, wurden hier ständig, wenn Leute geschlafen haben, hier mit diesen Hölzern auf den Boden gedroschen. Habe ich auch gern gemacht. Ein cooles Gefühl, wenn man Jiki-Jitsu ist, weil man wird dann auch selbst wach. Extensiv. Sehr laut. Und wenn dieses laute Geräusch kommt, dann siehst du, wie die ganzen Leute zusammenklappen. Wie ein Orkan, der durch die Sendung geht. Und weil du das von dir selbst kennst, weißt du, was dann passiert. Und was bei den meisten Leuten passiert, ist Scheiße erwischt. Und dann fange ich an, mir Gedanken darüber zu machen. Mist. Schon wieder geschlafen. Und jetzt auch noch alle gesehen. Ätzend. Oder wenn man hier von einem Jiki-Jitsu korrigiert wird. Sitz gerade oder mach das nicht. Oder wenn du reinkommst, mach bitte Gasho oder sowas. Wir können fast nicht anders, als es auf uns zu beziehen und irgendeine Konstruktion daraus zu machen. Was habe ich jetzt gut gemacht? Was habe ich schlecht gemacht? Das war jetzt ein Tadel, das war ein Lob. Und je nachdem, welche Geschichte wir wählen, fühlt sich das vollkommen unterschiedlich an. Wenn ich die Geschichte wähle, da wollte mir nur helfen, kein Problem. Wenn ich die Geschichte wähle, der hat mich auf den Kieker, schöne Scheiße. Wenn ich die Geschichte wähle, ich bin zu doof, ich werde es nie lernen, auch. Obwohl die Situation äußerlich vollkommen identisch ist. Aber mein Karma besteht darin, welche Verbindung ich in solchen Situationen gewählt habe und durch ständige Wiederholung verfestigt habe. Das erste Mal, wie gesagt, ist das noch vollkommen offen, ob ich sage, er will mir helfen oder ob ich sage, ich habe was falsch gemacht. Aber wenn ich diese Situation oft genug hatte und vollkommen unkontrolliert etwas reproduziert habe, eines von diesen Mustern, zum Beispiel Scheiße wieder falsch, oder es wird immer schlimmer mit mir, ich lerne es nie, dann wird es auch immer einfacher, diesen Weg zu gehen. Das geht dann automatisch. Und wenn ich diese Automatisierung über einige Zeit habe ins Kraut wachsen lassen, dann ist es sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Dann muss ich wirklich eine bewusste Anstrengung machen und ich muss mich richtig systematisch umerziehen. Wie geht umerziehen? Kein schönes Wort eigentlich, ne? Das trifft es eigentlich auch nicht ganz. Der entscheidende Punkt ist, das zu erkennen, dass es das auslösende Ereignis gibt, was an sich leer ist. Und dann zu sehen, dass ich diese Leerheit sofort mit etwas ausfülle. Das ist einer der Gründe, warum wir hier sitzen, weil die Tatsache, dass wir unbeweglich sitzen, uns die Möglichkeit gibt oder ganz viele Möglichkeiten nimmt, in Wirklichkeit, unsere Standardmethoden zu benutzen, um so etwas auszufüllen. Wenn ich hier getadelt werde, kann ich mich dazu gar nicht verhalten. Kann ich nicht sagen, stimmt gar nicht. Oder das macht man hier normalerweise nicht. Sondern ich muss es einfach wahrnehmen, was da passiert. In einer ganz normalen Alltagssituation würde ich anders damit umgehen. Ich würde sagen, oh, stimmt nicht. Oder da konnte ich nicht wissen. Oder Ja, aber ich habe heute, keine Ahnung, so wenig geschlafen. Das heißt, wir würden dieser Wahrnehmung ausweichen, weil wir sofort mit unserem Pattern überspielen. Und wenn wir hier sitzen, haben wir den großen Vorteil, dass wir die Chance haben, das wahrzunehmen. Dass das in Wirklichkeit zwei verschiedene Dinge sind. Das auslösende Moment und das, was sofort danach passiert. Und genauso geht es bei Koans auch darum, dass ich versuche, meine Standardlösung aus dem Vergangenheitsspeicher mitzunehmen und dass ich damit scheitere. Das Scheitern ist total wichtig. Es ist sehr frustrierend, Koan-Arbeit zu machen unter Umständen. Genau, weil es Scheitern beinhaltet. Es tut weh, diese Sachen loszulassen. Und es ist sehr schmerzhaft, ein Koan nicht zu bestehen. Wenn man eigentlich denkt, jetzt müsste ich es eigentlich wissen. Genau dieser Gedanke, ich müsste es eigentlich wissen, ist wieder das, was ich in meinem Rucksack mit mir rumschleppe. Wenn man sich genau die Situation in den Koans anguckt, wo es Begegnungen gibt, die sehr frei sind, dann denken wir immer, die haben es ja richtig drauf. Die haben mich wirklich jahrelang trainiert und deswegen haben sie es drauf. Die wissen einfach ganz genau, was sie da tun. Als wäre das ein Schwertkampf oder sowas. Aber das ist gar nicht so. Das Entscheidende an diesen Begegnungen ist, dass sie das eben nicht haben. Die haben nichts drauf. Die gehen wirklich vollkommen leer in eine Situation und können es dabei belassen und sind nicht gezwungen, in einer bestimmten Weise zu reagieren. In vielen Koan ist das asymmetrisch. Das sind dann die Dinger, bei denen es so aussieht, als würde der Schüler vorgeführt. Aber eigentlich führt sich der Schüler selbst vor. Leute kommen zu deinem Meister und werden gefragt, wo kommst du her? Ja, statt zu sagen, ich komme von da. Hamburg? Nein, 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 nein. Ich war im So-und-So-Kloster unter Meister Giovanni. Oder ich komme aus dem Ungeborenen oder irgend so ein Scheiß. Der Schrott, den sie mitgebracht haben. Weil sie besser sind als irgendein Anfänger. Die Anfänger haben meistens diese Probleme nicht. Kommen ins Kloster, bitten um Unterweisung und dann sagt man dann, ist dein Reisbrei schon gegessen? Dann mach jetzt deine Schale sauber. Kein Problem. Das Problem sind die Fortgeschrittenen. Die fortgeschrittenen Schüler haben Erfahrungen gemacht und haben Wissen angesammelt und wissen, was sie können und nehmen das mit in irgendwelche Situationen. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr hier irgendetwas gelernt habt, dann ist das ein schönes Gefühl. Aber noch besser ist es, wenn ihr hier nichts lernt. Und wenn ihr nicht das Gefühl habt, ah, da konnte ich was mitnehmen. Die Sachen, die man mitnehmen kann, die tun hinterher weh. Das ist immer so. Also, ich wünsche euch das, falls ihr heute einen Spaziergang machen solltet, ihr den einfach genießen könnt, ohne irgendeine Bedeutung. Ja, vielen Dank.